Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium den Predigttext, Kapitel 17, Abvers 1. Und da heißt es so: Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und Jesus wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und als sie zu dem Volk zurückkamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden, er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Tourist fragt einen Einheimischen: Gibt es einen ungefährlichen Weg zum Berggipfel hinauf? Und der Bauer sagt: Gehen Sie einfach den Kuhfladen nach. Wo die Rindviecher gehen, kann Ihnen auch nichts passieren. Ich habe euch eben eine Berggeschichte vorgelesen. Und bitte euch einmal, jeweils eurem Nachbarn, euch zuzuwenden und kurz miteinander zu überlegen: Was war mein höchster Berg oder meine höchste Meereshöhe? Wenn es kein Gipfel war, sondern einfach nur irgendwo oben. Tauscht es einmal aus und wir schauen, wer war am höchsten. Mein höchster Berg. Habt ihr ihn identifiziert? Also ich denke, dass wir alle schon mal über 2000 Meter drüber waren. Das brauche ich nicht einzeln erheben. Wer war denn schon höher als 3000? Wo? Großglockner. Oh, wer war da noch? Gibt es da noch andere? Wer hat, ja?
In der Schweiz am Allalinhorn.
Da war ich auch schon, 4027 Meter hoch. War jemand mehr als 4000 Meter hoch? Oder sogar mehr als 5000 Meter? Na, das brauche ich jetzt nicht mehr fragen. Aber 3500? Wo bitte?
Siminau.
Aha, Siminau, ja. Hat jemand einen berühmten Gipfel erklommen? Margit? Wie hoch? Welcher? 3004 Meter. Ja, sehr gut. Ich habe euch eine Berggeschichte gelesen. Und wie kam es zu diesem Gipfelgang von Jesus mit seinen drei sogenannten Lieblingsjüngern? Jesus ist ja eines Tages zu dreien von seinen Haverern, wie man wienerisch sagt, gegangen. Und die hatten gerade begonnen, ihn besser zu verstehen. Und Jesus sagte, kommt mal mit, ich zeig euch was. Kommt mal mit, ich zeig euch was. Also wenn das heute jemand zu mir sagt, schwant mir manchmal Übles, denn dann zeigt er mir womöglich die 3000 Bilder von seinem Kilimandscharo-Ausflug, von seiner letzten Reise. Bei Jesus war das anders. Wenn er sagte, kommt mal mit, ich zeige euch was, dann wussten die Jünger, dass sie sich was auf was gefasst machen können und dass da was Spannendes abgeht. Als es dann aber länger bergauf zum Wandern war, haben die drei doch vielleicht Zweifel bekommen und gefragt, was soll das jetzt hier? Und oben am Gipfel des Berges angekommen, sind sie dann etwas, das es auf unseren Bergen immer seltener gibt, nämlich allein. Keine Touristen da. Die statt erst einmal die Aussicht zu genießen, gleich einmal ein Foto machen müssen und lauthals raushängen, wo sie her sind. Können Sie uns hier mal knipsen? Aber die Bergtour mit dem Bergführer Jesus verläuft anders als beim Alpenverein. Aber sie gipfelt auch in einem Bergerlebnis mit einem ganz besonderen Panorama für die drei Jünger. Es gibt jetzt hier nicht nur eine Rundsicht für die Augen, sondern eine Perspektive für die Herzen. Die Lichtverhältnisse verändern sich nämlich plötzlich auf diesem Gipfel, aber es hat nichts mit der Sonne zu tun. Das Licht leuchtet auf einmal nicht nur von der Sonne von außen, sondern von innen. In meiner Lutherbibel wird das Ganze Verklärung von Jesus genannt. In anderen Bibeln ist es einfach eine Verwandlung. Denn das Licht leuchtet auf einmal aus Jesus heraus, wie die Sonne, nur viel heller. Es leuchtet aus seinem Gesicht, aus seinem Gewand, aus allen Knopflöchern heraus und strahlt die verdutzten Jünger auf diesem Berggipfel an, die jetzt anfangen, ihre Sonnenbrillen zu vermissen. Aber so macht das Jesus, auch heute. Er weiß und sieht, dass es gerade in den treuesten und verständigsten seiner Jünger oft dunkler ist, als es nach außen scheint. Und wenn Jesus das merkt, dann packt er seine Leute und führt sie heraus aus den Niederungen eines vielleicht ziemlich eintönigen und aus den Senken eines unter Umständen sogar ärgerlichen Alltags zur Stärkung und zur Ermutigung auf die Höhe und gönnt ihnen ein überwältigendes Bergerlebnis, eine Lichterfahrung. Darf ich fragen, ob du das auch schon erlebt hast? Wie erlebt man das? Man muss dazu nicht einen Berg besteigen. Es kann passieren bei einer Begegnung. Eine Lichterfahrung kann es geben, mitten im Gottesdienst, auf einer Freizeit, durch ein Bibelwort, bei einer Gebetszeit. Und da ist dann wichtig, dass man offen dafür ist, dass man mitgeht, wie Petrus, Jakobus und Johannes. Sie haben sich in die Stille begeben. Und dort konnte es passieren. Aber jetzt etwas Wichtiges, ihr Lieben. Das Erlebnis ist nicht der Berg selbst. Das Erlebnis ist auf dem Berg. Das Erlebnis, das Licht ist er, Jesus. Er selbst und er allein. Petrus, Jakobus und Johannes dürfen Jesus so sehen, wie sie ihn vorher noch nie gesehen haben. Nämlich so, wie er war, bevor er an Weihnachten kam, und so, wie er ist, wenn er einmal wiederkommt am Ende der Zeit. Auf diesem Gipfel wird auf einmal die Herrlichkeit Gottes sichtbar, die Jesus eigentlich erfüllt. Das ist etwas ganz anderes als ein Gedanke über Gott. Das ist eine Christuserfahrung. Und das ist wirklicher als alles andere. Denn es ist auch dann noch da, wenn ich nicht daran glaube. Bisher war die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus immer nur kurz aufgeblitzt, wenn er gewissermaßen mit vorgehaltener Hand, damit man nicht sehen konnte, wie einen Aussätzigen berührt oder einen Blinden das Augenlicht zurückgegeben hat. Aber jetzt auf diesem Berg ist Jesus plötzlich völlig durchsichtig, transparent für die Pracht und den Glanz Gottes in seinem Innersten, hinter seinem Äußeren. Und da haben die drei Jünger gestaunt. Ja, bist du narrisch? Das ist ja Wahnsinn. Und die Lightshow, heute würden wir das technisch so machen, laserte und beamte zu dem strahlenden Jesus wie aus dem Nichts zwei weite Haverer von Jesus aus dem Alten Testament dazu. Mose als ersten Ausleger des Gesetzes Gottes und dann noch Elia, den großen Verkündiger des prophetischen Wortes Gottes mit dem Decknamen für den Vorläufer von Jesus. Und damit die Jünger jetzt nicht denken, sie bilden sich das alles nur ein, sie träumen nur, haben Mose und Elia mit Jesus sich unterhalten. Steht zwar nicht genau da, wie, aber ich stelle mir das so vor. Jesus zu Mose. Übrigens nicht schlecht gemacht. Mose, was meinst du? Jesus, na ja, das mit den 10 Geboten. Mose, ach so, ja. Aber wegen dem Tanz um das goldene Kalb wäre es beinahe nichts geworden mit dem gelobten Land. Und Elia zu Jesus. Weißt du, was dir bevorsteht? Jesus, ja. Aber alle, die Gottes Wort sagen, müssen leiden. Elia, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Mose mischt sich ein. Sie dürfen aber auch alle, die Leidenden um Gottes Willen, Gottes Herrlichkeit schauen. Elia, ja, so wie ich bei meiner Himmelfahrt. Und Jesus, ich nach meiner Auferstehung. Und der Jünger Johannes, stelle ich mir jetzt vor, fragt, was reden die da? Versteht ihr das? Petrus und Jakobus, nö. Aber es ist eine wunderbare Stimmung auf dem Berggipfel. Auf einmal ist es, wie wenn der Vorhang vor dem Himmel wegginge und die Decke vor den Augen weggezogen würde und man einen Blick direkt in die himmlische Herrlichkeit werfen könnte. Und das findet Petrus großartig. Das war für ihn ein gewaltiges Theater, vielleicht auch eine Show. Jedenfalls hat er es ein bisschen so aufgefasst. Und er macht dann diesen Vorschlag, der deutlich macht, er hat nicht überlegt, was er sagt, sondern einfach geredet. Jesus, wenn du willst, werde ich hier für euch 3 Zelte aufschlagen. 3 Zelte. 1 für Mose, 1 für Elia, 1 für Jesus. Aber er hat nicht überlegt. Er ist einfach nur hingerissen. Er ist tief bewegt, überwältigt. Und wir fragen heute nüchtern, wieso Zelte? Und woraus will der Petrus das eigentlich herstellen? Und wieso nicht 6 Zelte oder 1 6-Mann-Zelt oder 2 3-Mann-Zelte? Sollen Jakobus und Johannes mit ihm unter freiem Himmel bivakieren auf diesem Gipfel? Aber es geht eben nicht um Camping und auch nicht darum, dass der Berg ruft. So stellen sich das ja manche vor. Gott finde ich in der Natur. Gott ist im Berg, Gott ist im Wald, Gott ist im Baum, auch wenn der Hund an ihn ranpinkelt. Aber der Hund verwechselt wenigstens nicht die Schöpfung mit dem Schöpfer. Und da gibt es ja, glaube ich, auch einen Film mit Louis Trenker, wenn ich es recht weiß, mit dem Titel Der Berg ruft. Und wenn der Berg ruft, dann muss der Berggeher gehen. Auch wenn er abstürzt in den Abgrund und einbricht in die Gletscherspalte. Aber der Berg ruft nicht, ihr Lieben. Er ruft nicht. Der Berg kann nicht rufen. Aber Gott kann rufen. Und Gott ruft. Gott ruft, damit wir nicht abstürzen und nicht einbrechen. Und Gott ruft heute. Und er ruft die Jünger damals. Und er ruft wieder dich und mich zu sich. Und das hat Petrus wohl auch gespürt. Und deswegen deuten wir das jetzt nicht nur negativ, sondern wir sagen, das können wir gut verstehen, dass er die Zeit plötzlich vergessen hat und dass er diesen heiligen Moment festhalten, festbinden wollte. Das wollen wir ja auch. Wir wollen schöne Momente genießen. Und darum konservieren wir erhabene Augenblicke, Höhepunkte, besondere Erfahrungen und Begegnungen. Wir frieren sie ein, zum Beispiel in Fotografien. Wir wollen in schwerer Zeit davon zehren. Und das ist auch okay, wenn wir uns dabei nicht nur noch rückwärts bewegen. Denn nicht die Vergangenheit ist die Zeit und das Land des Glaubens, sondern die Gegenwart und die Zukunft. Jünger von Jesus sind nicht nostalgisch. Sie trauern nicht den guten alten Zeiten nach. Denn morgen ist heute sowieso gestern. Noch einmal. Morgen ist heute sowieso gestern. Kommt ihr mit? Und es ist zwar nur verständlich, dass auch wir die Highlights unseres Lebens fixieren, verewigen wollen. Aber Gott will vorwärts und auch Jesus will weiter. Der Status quo ist nicht sein Ding. Und darum liegt die beste Zeit für Glaubende nie hinter ihnen, sondern immer vor ihnen. Können wir das denken, auch für das eben erst begonnene Jahr? Oder sind wir schon froh, wenn alles wenigstens so bleibt, wie es ist? Das Beste ist bei Jesus nicht vorbei. Es kommt immer noch. Und deshalb kommt jetzt auf dem Berg der Verklärung Nebel auf, haben wir gehört. Wie das so ist bei uns im Gebirge, Wolken ziehen auf und es zieht zu. Und auf dem Berg der Verklärung heißt es, überschattete alle plötzlich eine interessanterweise nicht verdunkelnde, sondern eine lichte, eine helle Wolke. Ich frage mich, wie kann ein Licht einen Schatten von sich selbst werfen? Aber dann denke ich, haben wir es hier eben nicht mit Physik und auch nicht mit Optik zu tun, schon eher mit Mystik und mit Akustik. Denn plötzlich kommt zum Bild geheimnisvoll Ton dazu und es ertönt aus der Wolke Gottes Stimme: Das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Ich habe keine Ahnung, wie das genau ging. Aber was für eine Fokussierung für die Jünger. Jedoch auch was für eine Ermutigung für Jesus selbst. Sein Vater im Himmel glaubt offenbar an seinen Sohn, segnet ihn, sagt von ihm Gutes. Nämlich, dass er ihn lieb hat und dass der Sohn der Welt etwas zu sagen hat. Leider heute alles nicht mehr selbstverständlich für heutige moderne Eltern, die manchmal an ihren Kindern nur mehr herumnörgeln und sie niedermachen. Dabei ist der Ton wichtiger als das Bild. Denn der Ton klärt und er erklärt erst das Bild. Jesus wurde verklärt, nicht damit die Jünger ihn genießen und sich hin und wieder an ihm freuen, sondern damit sie beständig auf ihn hören und ihm folgen. So wie er selbst gewärtig ist, der Winke seines Vaters im Himmel. Und das war jetzt zu viel für die Jünger. Sie nehmen auf einmal auf diesem Berggipfel die unnahbare, unerträgliche Gegenwart des lebendigen, heiligen Gottes war und reagieren, wie es sich gehört, mit Angst und Schrecken. Und das drücken sie so aus, dass sie vor Jesus niederfallen. Also mit einer Geste der Ergebung und gleichzeitig einer Geste der Anbetung. Nicht nachgemacht oder gespielt, sondern tief von innen aus dem Herzen heraus. Aber Jesus wendet sich den Erschrockenen zu. Und das tut er immer wieder. Das ist seine Spezialität, sich Erschrockenen zuzuwenden. Er berührt sie zum Zeichen, dass er sie segnet. Und er sagt zu ihnen, damit sie das jetzt mitnehmen und nicht vergessen, und auch wir sollen es mitnehmen und nicht vergessen ins neue Jahr, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist das Motto für 2023. Und als die Jünger dann aufblickten, was sahen sie da? Nicht mehr Mose, nicht mehr Elia, keine Lightshow, kein gebeamtes Bild, nicht mehr Schmiedel, sondern Schmied. Nicht einen stimmungsvollen Sonnenaufgang oder Untergang, nicht das herrliche Panorama, nicht den weiten Horizont, sondern im Fokus war am Schluss Jesus allein. Sie sahen Jesus allein. Und das genügt. Er genügt. Und er ist aber auch nicht zu überbieten. Denn Jesus ist ergreifender als jedes Naturspektakel, jede Erfahrung, großartiger als jede Einsicht und Erkenntnis. Paulus, der große Apostel, schreibt später im Kolosserbrief, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Was für eine gewaltige Zusage. Und je näher jetzt einem Jesus kommen darf, desto ausschließlicher sieht man nur ihn und hört ihn, selbst wenn er nur flüstert. Und das wäre jetzt eigentlich ein guter Schluss. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es folgen noch zwei kleine wichtige Details. Das erste, sie sind zu viert wieder den Berg runtergegangen, zurück in den Alltag. Aber nicht so wie bei Hochgebirgstouren, die gefährlich sind, wo man sagt, erst wenn man wieder unten ist, hat man es geschafft. Nein, ganz bewusst geht es zurück in den Alltag. Auch zum Zeichen dafür, Heiliges muss ich nicht horten. Von Erhebendem benötige ich keinen Vorrat, um später davon zehren zu können. Denn die Fülle Christi steht mir immer und überall zur Verfügung. Und darum kann ich jetzt auch die Platzanweisung, die Gott mir zugedacht hat, annehmen. Und wieder da sein, wo er mich hingestellt hat. Das ist das eine. Und das zweite, ziemlich ernüchternd, als sie abgestiegen waren, wurden sie gleich mal konfrontiert mit dem unlösbaren Problem eines Epileptikers. Ich habe euch das vorgelesen. Zum Zeichen dafür, dass mir Highlights des Lebens nicht gegeben sind zum eigenen Komfort und Genuss, sondern damit ich nicht in einer Nische, sondern mitten in den Herausforderungen meines Alltages bestehen kann. Wir haben einen Jesus auch für den Montagmorgen. Nicht nur für den Feiertag und den Sonntag. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Alle Tage und Nächte bis an der Weltende. Herr Jesus, hab Dank, dass du dich auch uns manchmal in besonderer Weise zu erkennen gibst. Und das ist dann eine Höhe, die wir genießen wollen und dürfen. Aber aus der wir auch wieder zurückfinden sollen in unseren Alltag. Hilf uns, unsere Platzanweisung anzunehmen. den Dienst zu sehen, den du uns aufgetragen hast, der nicht leicht ist. Aber du bist die Fülle. Und in dir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir dürfen teilhaben an ihr. Wir danken dir dafür. Hilf, dass wir das auch als Chance der Ökumene erkennen, dass wir gemeinsam dich hören und allein auf dich schauen. Amen. Wir haben Gottes Wort gehört und antworten darauf mit dem gemeinsamen Bekenntnis des Glaubens. Thank you.